Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Es klingt so absurd, das ist doch gar nicht möglich, denkt man ja im Moment durchaus, wenn wieder die nächste Nachrichten-Push-Meldung auf dem Handy auftaucht, in der man etwa liest, wie sich Donald Trump in atemberaubendem Tempo als Putin-Versteher entpuppt. Statt den russischen Präsidenten unter Druck zu setzen, nimmt Trump schon vor möglichen Friedensgesprächen über die Ukraine die Druckmittel vom Tisch, also eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder ihr Anrecht auf ihre Gebiete. Auf dem Spiel steht damit nicht nur das Schicksal der Ukraine, sondern auch unsere Sicherheit. Und in diesem Spannungsfeld ist gerade das größte Manöver der NATO in diesem Jahr an ihrer Ostflanke gestartet. Tina Hassel.
Minenspezialisten aus Spanien mit Suchhund, Spezialfahrzeug und Roboter. Oder Pioniere aus Großbritannien, die das Gelände sichern, damit andere Einheiten nachrücken können. In Smardan, tief im Osten Rumäniens, wird heftig gekämpft. Geschossen wird mit echter Munition. Wir sind nur 25 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Aber noch trainiert die schnelle Eingreiftruppe.
Die Allied Reaction Force kann die natürlich schnell an die Ostflanke der NATO verlegt werden, um dadurch glaubwürdig Abschreckung zu vermitteln und einfach den Ländern an der Ostflanke zu vermitteln, hey, wir sind da für euch.
9 NATO-Länder, insgesamt 10.000 Soldaten sind an diesem größten Manöver in diesem Jahr beteiligt. Zum ersten Mal üben sie gemeinsam. Erst im letzten Sommer ist die schnelle Eingreiftruppe gegründet worden, angesichts der immer drängenderen Bedrohung durch Russland. Nicht dabei diesmal amerikanische Einheiten, das war von langer Hand geplant und wirkt dennoch wie ein düsteres Vorzeichen. Zieht Präsident Trump bald die US-Truppen aus Europa ab? Die Militärs versuchen zu beschwichtigen. Die USA sind Gründungsmitglied der NATO und seitdem haben sie eine führende Rolle im Bündnis. Unser Verteidigungsminister Hegthes hat zwar Änderungen angekündigt, aber auch versprochen, die USA bleiben der NATO verpflichtet. Bleiben sie das aber wirklich? Seitdem Präsident Zelensky von Trump als Diktator beschimpft wird, der angeblich den Krieg gegen sein eigenes Land selbst begonnen hat, fragt sich nicht nur die Ukraine, ob Trump noch ein Partner ist. Heute ist der US-Sondergesandte Kellogg in Kiew eingetroffen. Die Atmosphäre der Gespräche soll gut gewesen sein. Die eigentlich geplante Pressekonferenz wurde aber abgesagt, anscheinend von den Amerikanern. Was aber, wenn die USA die Sicherheit Europas nicht mehr garantieren wollen? Was würde die NATO tun ohne die 78.000 US-Soldaten in Europa?
Dass sich die USA zurückziehen, das kann morgen schon passieren. Die Europäer werden es dann übernehmen müssen. Das ist ja keine Wahlmöglichkeit. Das, was sie militärisch nicht abdecken, durch militärisches Material und durch Soldaten, das werden wir über unser eigenes Risiko abdecken müssen. Das heißt, die Gefahr eines Krieges und damit auch von Schaden in Europa steigt.
Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Das zentrale Schutzversprechen der NATO haben die USA in Frage gestellt. Noch wissen die Europäer nicht, wie sie mit diesem drohenden Ende der Nachkriegsordnung umgehen sollen.
Und welche Folgen hat das alles auch für unsere Bundestagswahl am Sonntag? Ja, fragen wir direkt nach in Berlin bei Markus Preis. Markus, wie sehr prägt die veränderte Beziehung der USA zu den NATO-Partnern denn unseren Wahlkampf?
Ja, es gibt in diesem Wahlkampf heute zum Beispiel auch Stimmen von Sarah Wagenknecht, die sagt, sie findet es gut, dass Trump jetzt verhandelt. Das sei ja genau das, was man die ganze Zeit sich gewünscht habe. Aber diese Einschätzung, die hat sie da relativ exklusiv. Bei den meisten anderen Parteien merkt man schon, dass das als ein sehr, sehr tiefer Einschnitt empfunden wird, als etwas, was Deutschland für große Herausforderungen stellen wird und was auch im Prinzip viele Parteien, die Union, die SPD, die Grünen, die FDP, ja im Prinzip als eine gemeinsame Herausforderung sehen. Etwas, wo man demnächst, wenn man Europa sicher machen will, viel Geld wird für ausgeben müssen und wo man auch schwere politische Entscheidungen treffen werden wird. Und entsprechend hört man ein Wort in diesem Wahlkampf jetzt immer häufiger und das ist das Wort Europa. Christian Lindner hat heute gesagt, Europa zu einen und zu stärken, das werde eine der wichtigsten Aufgaben für eine künftige Bundesregierung.
Und gleich direkt nach unseren Tagesthemen gibt es hier im ersten Jahr die Schlussrunde zur Bundestagswahl. Wird die Außenpolitik da auch zum dominanten Thema?
Zum Dominanten würde ich nicht sagen, aber es wird ein Thema. Wir hatten das eigentlich ein bisschen anders angelegt, aber das ist natürlich so eine fundamentale Entwicklung, die uns alle angeht, dass wir auch darauf blicken werden. Ansonsten schauen wir auf die Themen, die im Wahlkampf nicht so sehr im Vordergrund standen. Zum Beispiel das Thema Klimaschutz, aber auch Gesundheit und Pflege und auch welche Politik muss eigentlich für jüngere Menschen gemacht werden. Das alles gleich hier in diesem Studio mit den Spitzenpolitikern von den 8 im Bundestag vertretenen Parteien.
Dank dir, Markus, nach Berlin. Bis gleich also in der Schlussrunde.
Gerne.
Und die Menschen in Hamburg stehen am Sonntag kommender Woche schon vor der nächsten Wahl und entscheiden, wer hier im Rathaus regieren soll. Bisher hatte der erste Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD den Hut auf, gemeinsam mit den Grünen. Vor 5 Jahren hatte Rot-Grün eine satte Mehrheit in der hamburgischen Bürgerschaft. Ja, und diesmal, die neuesten Zahlen gibt's gleich aus unserem ARD-Wahlstudio, aber erstmal zu dem, was die Menschen hier gerade umtreibt. Daniel Frevel beginnt im wirtschaftlichen Herzen der Stadt. Im Hafen.
Im Hamburger Hafen knurren die Mägen immer. Deswegen gibt's im Hafen-Imbiss von Odo Wehr auch schon um 4 Uhr morgens Frühstück. Und das muss deftig sein.
Was kann ich dir anbieten? Eins mit Ei, eins mit Mettwurst.
In 10 Tagen geht's um die Wurst in ganz Hamburg. Dann ist Bürgerschaftswahl. Migration und Abschiebungen sind dabei weniger Thema als anderswo. Hier ist man eher besorgt um die Wirtschaft, auch im Hafen.
Die Stimmung, ja, ist grenzwertig, sagen wir mal so.
Der Hafen spült immer noch viel Geld in die Hamburger Stadtkasse, doch der Containerumschlag stagniert. Vergangenes Jahr hat die Großreederei MSC fast die Hälfte des Hamburger Hafens gekauft. Die Schweizer Reederei verspricht mehr Container, andere bleiben skeptisch.
Wenn die nicht mehr Container haben, können die auch nicht mehr bringen. Die können ja nicht welche herbringen, die eigentlich nach New York sollen oder sowas. Das ist Idiotenkram ist das.
Die wirtschaftliche Lage, eines der wichtigsten Themen aus Sicht der Hamburger. Bezahlbarer Wohnraum, ein weiteres. Und auch die Mobilität beschäftigt die Menschen, etwa beim Ausbau der Radwege oder bei Staus. Und er will auch in Zukunft als erster Bürgermeister die wichtigen Entscheidungen treffen, Peter Tschentscher. Deshalb setzt er auf eine starke SPD.
Denn dann sind viele Folgeentscheidungen leichter. Es gibt große Themen, die wir schon kennen. Wir müssen den Klimaschutz voranbringen, die Wirtschaft stärken. Wir müssen die Bildung und die Forschung voranbringen.
Bisher regiert er zusammen mit den Grünen und würde das auch gerne weiter tun. Die fordern etwa eine schnellere Energiewende in der Stadt und mehr Sozialwohnungen. Die CDU plädiert für mehr Polizeipräsenz und weniger Bürokratie. Im Gegensatz zum Bundestrend hat sie es in Hamburg aber schwer, könnte aber rein rechnerisch Juniorpartner einer Koalition werden. Auf den Wiedereinzug in die Bürgerschaft hoffen auch AfD und Linke. Es sieht daher vieles nach einem Weiter-so aus in Hamburg. 13% der Wähler sind aber noch unentschlossen. Alles ist also noch nicht entschieden.
Und wie die politische Stimmung in Hamburg vor dieser Wahl aussieht, das weiß Ellen Eni in Köln. Denn sie hat die ARD-Vorwahlumfrage zur Bürgerschaftswahl in der Hansestadt. Ellen, im Bund sieht es wenig danach aus, dass die SPD auch künftig die Regierung anführt. Wie ist das denn in Hamburg?
Ja, wir fragen ja regelmäßig 10 Tage vor einer Wahl. Also das ist jetzt die Vorwahlumfrage zur Hamburger Bürgerschaftswahl, nicht die zur Bundestagswahl. Wenn schon am Sonntag Hamburger Bürgerschaftswahl wäre, dann käme die SPD auf 32% im Vergleich dazu. Das Wahlergebnis von vor 5 Jahren 39,2%, also ein deutlicher Einbruch. Bei den Grünen ein ähnliches Bild. Sie wären bei 18%, hatten damals 24,2%. Die CDU kann sich verbessern auf 17%, hatte damals 11,2. Die Linkspartei würde mit 10% ähnlich stark aus dieser Wahl hervorgehen. Die AfD mit 10% hingegen würde sich fast verdoppeln. Die FDP ist zuletzt ganz knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Sie wäre jetzt mit 3% genauso wenig in der Hamburger Bürgerschaft vertreten wie Volt mit 3% und das BSW mit 3%. Die übrigen Parteien kommen auf 4%. Aber Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie bilden die politische Stimmung in dieser Woche ab. Diese Werte für die SPD, wie gesagt, ein Einbruch, sind nicht wesentlich rosig, aber sie sind doch die stärkste Kraft an dieser Stelle. Stelle. Und das liegt unter anderem daran, dass einerseits eine Mehrheit der Hamburger zufrieden ist mit der Arbeit des rot-grünen Senats und dass auch Peter Tschentscher, der Amtsinhaber, in der Direktwahlfrage von jedem Zweiten genannt wird. Ja, für den würde ich stimmen. Es könnte also wirklich darauf hinauslaufen, dass die SPD in Hamburg weiter regieren kann. Und das wäre rechnerisch möglich mit Rot-Grün oder mit Rot-Schwarz. Und wir haben genau das die Hamburger gefragt. Was wäre Ihnen denn am liebsten? Die Fortführung des rot-grünen Senats, dafür sprechen sich aktuell 52% der Hamburger aus, also eine knappe Mehrheit. 40% würden sich eine Koalition aus SPD und CDU wünschen. Aber wenn wir auf die SPD-Anhänger gucken, da ist das Bild deutlich klarer. 71% würden sich aussprechen für eine Fortsetzung von Rot-Grün und nur eine Minderheit der SPD-Anhänger, 27%, würden sich für eine rot-schwarze Koalition in Hamburg aussprechen. Ob am Ende tatsächlich diese Koalitionen so möglich sein werden, das wissen wir natürlich erst am 2. März, wenn gewählt worden ist in Hamburg. Aber alle Zahlen und Analysen zu dieser Vorwahlumfrage finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Dankeschön, Ellen. Nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Und wir haben noch weitere Nachrichten heute jetzt von dir, Thorsten.
Die Luft in Deutschland ist besser geworden. Nach vorläufigen Angaben des Umweltbundesamtes wurden im vorigen Jahr zum ersten Mal alle EU-Grenzwerte eingehalten. Das wurde unter anderem durch Umweltzonen erreicht und durch die Software-Updates nach dem Dieselskandal. Allerdings werden die Grenzwerte in der EU 2030 weiter verschärft. Die Krise der Automobilindustrie hat auch Mercedes-Benz erreicht. Der Gewinn ging im vorigen Jahr um 28% zurück auf 10,4 Milliarden Euro. Vor allem in China liefen die Geschäfte schlechter. Außerdem verkaufte Mercedes weltweit deutlich weniger E-Autos. Um die Kosten zu drücken, sollen nun weitere Teile der Produktion nach Osteuropa verlagert werden. Die Hamas hat 4 tote Geiseln an Israel übergeben. Unter ihnen sind auch eine Mutter und ihre 2 Kinder. Am Vormittag hatte die Terrororganisation die Särge zur Schau gestellt. Danach übernahm sie das Rote Kreuz. Erst wenn Israel die Identität der Toten bestätigt hat, sollen wieder palästinensische Häftlinge freikommen. Der frühere spanische Fußballverbandschef Rubiales ist wegen eines sexuellen Übergriffs bei der Siegerehrung der Frauen-WM 2023 zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er muss 10.800 Euro zahlen, weil er die Nationalspielerin Jennifer Hermoso gegen deren Willen geküsst hatte. Vom Vorwurf der Nötigung wurde Rubiales dagegen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte 2,5 Jahre Haft gefordert. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Birkenstock-Sandalen keine Kunstwerke sind und deshalb keinen Urheberrechtsschutz genießen. Damit wies das Gericht eine Klage des Herstellers zurück, der Nachahmerprodukte verbieten wollte. Nach dem Urteil steht bei der Gestaltung der Sandalen das Handwerk im Vordergrund und nicht angewandte Kunst.
Die United States, ein 1952 gebauter, mehr als 300 Meter langer Passagierdampfer, der schon lange außer Dienst gestellt ist, wird gerade von Philadelphia in Richtung Florida geschleppt. Kommendes Jahr soll die United States dann im Golf von Mexiko, den die neue US-Regierung ja nun Golf von Amerika nennt, versenkt werden und zum weltweit größten künstlichen Korallenriff. Und dabei ist dieses Schiff, das bis heute den Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung eines Ozeandampfers hält, ja geradezu ein Symbol für gute transatlantische Verbindungen. Claudia, in welche Richtung macht denn das Wetter morgen Dampf?
Ja, Julia, das wird nicht wirklich Dampf machen. Also den schnellsten Dampfer haben wir damit nicht. Aber der Frühling kommt langsam nach Osten voran. Im Westen war er nämlich heute schon. Das sind die Höchstwerte. Dortmund heute 13, Iringen 17 Grad, Fulda schon ein bisschen wärmer als gestern, aber 6 Grad. Kap Arkona 2 und Bad Muskau 3 Grad. Also nach Osten und Nordosten hat es die Wärme noch nicht geschafft. Das dauert noch eine Ecke. Da wird die warme Luft dann langsam so übermorgen und morgen ankommen. In der Nacht breitet sich Regen aus. aus. Und das ist Regen einer warmen Front. Der kommt nach Osten voran. Da lockert es zum Teil auf. Die Temperaturen gehen unter 0 Grad in der Nacht und auch morgen früh. Und am Vormittag kann es vereinzelt zu gefrierendem Regen kommen. Insbesondere so vom Osten Sachsen-Anhalts rüber bis zur Uckermark und in der Nacht auch bis rauf nach Kap Arkona. Morgen tagsüber häufig Sonnenschein. Der Regen zieht ab. Die Temperaturen liegen in der Nacht eben zum Teil noch mal morgen früh bei 0 bis minus 2 Grad Richtung Brandenburg und Vorpommern. Im Westen 12 Grad und dann geht es am Nachmittag weiter mit Höchstwerten von bis zu 19 Grad im Nord oder nördlich der Eifel quasi mit etwas Föhneffekt. Der Samstag überwiegend trocken, dann aus Westen neuer Regen, am Sonntag meist trocken mit ein bisschen Sonnenschein und die warme Luft kommt dann immer weiter nach Nordosten voran.
Dankeschön, Claudia. Ja, und wir machen Schluss und ziehen direkt weiter zur Schlussrunde hier im Ersten.
Also bleiben Sie direkt dran beim großen politischen Schlagabtausch 3 Tage vor der Bundestagswahl.
Ja, und wir freuen uns dann morgen Abend wieder auf Sie. Dann in der Halbzeitpause der UEFA Nations League der Frauen, Niederlande gegen Deutschland. Tschüss. Bis dahin.